NDR Info. Themen des Tages.
In Berlin die Generaldebatte, der jährliche Schlagabtausch über Kurs und Prioritäten der Bundesregierung. In London die große Staatsschau, Pomp and Circumstance für den US-Präsidenten Donald Trump mit Parade, Kutschfahrt und Staatsbankett. Und in der EU, aber auch in Deutschland, ringt man um eine Antwort auf Israels Offensive in Gaza-Stadt. Das sind unsere Themen des Tages. Ich bin Nina Zimmermann. Schönen guten Abend. Heute ist Mittwoch, der 17. September. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft unseres Landes. Das waren die Worte des Kanzlers heute im Bundestag. Deutschland stehe an einer Wegmarke, sagt er, und müsse den richtigen Kurs einschlagen. Einmal im Jahr wird im Parlament eben über die Politik der Bundesregierung so gestritten. Ganz lang, ganz ausführlich, mit der Rede des Kanzlers und den Antworten der Fraktionsspitzen. Die Generaldebatte, die Aussprache über den Haushalt. Friedrich Merz selbst vermied heute jede Provokation gegenüber dem Koalitionspartner SPD. Statt scharfer Rhetorik setzte er auf einen staatstragenden Ton. Sabine Henkel fasst uns die Generaldebatte zusammen, unser erstes Thema heute Abend.
Als der Kanzler einen seiner entscheidenden Sätze sagt, atmet er schwer.
Unser Land steht in diesem Herbst vor wichtigen Entscheidungen.
Friedrich Merz spricht über Reformen. Es soll sich etwas ändern im Land. Unzufriedenheit hat sich breit gemacht. Das ist nicht nur aus Umfragen abzuleiten. Matthias Mirsch, der SPD-Fraktionsvorsitzende, hat es auch gehört.
Was ich an den Infoständen sehr häufig auch im Sommer gehört habe, war: Handelt endlich und streitet nicht.
Streiten wollen sie nicht mehr, das betont beinahe jeder und jede aus der Koalition am Rednerpult. Handeln ist angesagt, Dinge verändern, möglichst zum Besseren. Es soll der Herbst der Reformen sein. Das gilt für das Bürgergeld, aber Merz hat das Sozialsystem insgesamt im Blick.
Bei der Rente heißt das, der Generationenvertrag muss neu gedacht werden. Diese Reform unseres Sozialstaates steht uns bevor und wir haben versprochen und wir werden dieses Versprechen einhalten, diese Reform beherzt anzugehen.
Der beherzte Applaus kommt allerdings ausschließlich aus der Unionsfraktion. Die SPD hält still. Denn bei der Rente liegen Schwarz und Rot weit auseinander. Deshalb arbeitet eine Kommission an Vorschlägen. Das gilt auch für die Pflege und das Gesundheitssystem. Manche spotten schon über einen Herbst der Kommissionen. Aber der Kanzler klingt entschlossen. Schließlich sitzt die AfD ihm und seiner Union im Nacken. In NRW hat sie bei der Kommunalwahl stark zugelegt, vor allem in einigen Städten im Ruhrgebiet. Ein Ungerechtigkeitsgefühl hat Gelsenkirchen, Duisburg oder Hagen gepackt.
Unser Land muss jetzt spüren, dass es besser wird, dass die lange bekannten Probleme wirklich angegangen werden.
In einer der hintersten Reihen der SPD-Fraktion sitzt der Abgeordnete Olaf Scholz. Er plaudert mit wechselnden Sitznachbarn, während sein Nachfolger im Kanzleramt Herbst der Reformen vom Blatt abliest. Merz lässt dabei Werf vermissen, bleibt im Ungefähren. Dennoch sind seine Worte mit Bedacht gewählt. Wie erwartet stößt die Reformidee bei AfD-Chefin Alice Weidel auf Hohn und Spott.
Der Herbst der Reform wird der Herbst der leeren Worte und er wird zu einem Winter der noch höheren Ausgaben führen.
Und auch die linken Fraktionschefin Heidi Reichenick zerpflückt Merz' Reformbotschaft.
Was bei Ihnen ansteht, ist nichts anderes als ein Herbst der sozialen Grausamkeiten. Das werden wir nicht hinnehmen.
Unter Gerechtigkeit verstehen sie eben etwas anderes, die Linken und der Kanzler. Aber auch die SPD ist nicht unbedingt auf des Kanzlers Reformkurs, will anders als er eine Vermögenssteuer. Generaldebatte eben, da betont auch jede Fraktion gern die eigene DNA. Merz aber ist überzeugt, da geht was, und zwar nicht nur im Herbst.
Der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern. Es wird sich ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, ein nächster Herbst anschließen mit Reformen.
Da klingt Merz dann ein bisschen, als hätte er gerade Vivaldi gehört.
Sabine Henkel aus dem Hauptstadtstudio mit einer Zusammenfassung der Generaldebatte heute im Bundestag. Morgen stimmt das Parlament dann über den Haushalt 2025 ab und dann endet damit auch diese ja sehr verspätete Haushaltswoche für 2025. Auch wenn sich der Kanzler also heute mit der Innenpolitik beschäftigt, war er in den vergangenen Wochen doch vor allem als Außenkanzler gefragt, mit all den Entwicklungen rund um die Ukraine und im Nahen Osten. Israel will Gaza Stadt besetzen. Netanjahu, der Premier, setzte sich selbst den 7. Oktober als Ziellinie, der Jahrestag der Hamas-Überfalls. Über die Kriegslage im Gazastreifen habe ich mit unserem Israel-Korrespondenten sprechen können, mit Jörg Poppendiek, weil wir haben ja jetzt in den letzten Stunden immer wieder darüber berichtet, die Armee soll 2 Divisionen mit Zehntausenden von Soldaten in Bewegung gesetzt haben, um die Hauptstadt des Gazastreifens einzunehmen. Wie entwickelt sich die Offensive?
Also die israelische Armee greift weiter unentwegt an und weiter fliehen auch Menschen in Richtung Süden. Das Problem, diese eine Straße entlang der Küste, die ist dicht. Da sind Menschen unterwegs mit Lkw, Autos, Eselkarren zu Fuß. Die Straße, die ist schmal, die kommen da kaum voran. Ich habe mir von Kollegen auch erzählen lassen, dass die Menschen da auch auf dieser Straße übernachten, da kampieren. Deswegen hat heute die israelische Armee eine zweite Fluchtroute eröffnet, allerdings nur für 48 Stunden. Und diese Route, die verläuft durch die Mitte des Gazastreifens von Norden nach Süden und allerdings auch durch ein Gebiet, das von der israelischen Armee kontrolliert wird. Also da muss man noch mal schauen, ob sich die Menschen darauf einlassen und am Ende tatsächlich diese alternative Route nehmen, die ja auch nur für 48 Stunden geöffnet ist.
Wie geht denn die Armee sonst vor in Gazastadt? Mit Luftangriffen, mit Raketen oder rückt man jetzt wirklich mit Panzern Straße um Straße vor? Also wie scheint da die Strategie zu sein?
Also die Armee geht ja davon aus, dass das Ganze mehrere Monate dauern wird. Sie hat auch gesagt, sie wird vorsichtig vorgehen. Was sie bislang weiterhin tut, sie greift aus der Luft an, vor allem Hochhäuser. Da vermutet sie Sniper, Scharfschützen der Hamas. Und was sie auch macht, sie setzt auf alte, ausrangierte Panzer. Die fährt sie per Fernsteuerung in ein Gebiet rein und bringt sie dann zur Explosion. Und alles macht sie aus 2 Gründen. Sie bereitet so eben tatsächlich dann den Einsatz von Bodentruppen vor, und zwar im Herzen der Stadt. Und sie versuchte eben auch, ja, noch mehr Menschen zur Flucht zu zwingen. Mehr als 300.000 Menschen sollen die Stadt bereits verlassen haben. Das heißt aber eben auch im Umkehrschluss, 700.000 Zivilisten sind noch drin in dieser größten Stadt im Gazastreifen.
Und genau davor waren ja Experten Israel, vor diesem Häuserkampf mit den Hunderttausenden Zivilisten, die Soldaten dazwischen und ja eben auch Hunderten, Tausenden Hamas-Kämpfern.
Also die israelische Armee geht davon aus, dass noch 3.000 Hamas-Kämpfer sich in der Stadt versteckt halten, und tatsächlich Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, dieser Guerillakampf, der ist enorm gefährlich für die Soldaten, natürlich auch für die Zivilbevölkerung, die da zwischen die Fronten gerät, und die israelischen Soldaten, bevor sie diese Offensive jetzt begonnen haben, die haben in den vergangenen Wochen trainiert, den Häuserkampf. Und sie wurden auch übrigens darauf vorbereitet, dass die Hamas versuchen wird, Soldaten als Geiseln zu nehmen. Das fand ich auch ganz interessant.
Was bedeutet denn das für die lebenden Geiseln, die vor fast 2 Jahren entführt worden sind? Um die 20 sollen ja noch leben.
Also für die ist diese Offensive enorm gefährlich auch. Das hat die Armeeführung, auch der Regierung in Sitzungen des Sicherheitskabinetts immer wieder gesagt, weil sie eben nicht genau weiß, wo diese Geiseln sich aufhalten, und weil man eben auch davon ausgehen muss, dass die gezwungen werden, den Standort immer wieder zu wechseln. Was wir hören ist, dass die Hamas sie wohl auch aus Tunneln herausgeholt hat. Jetzt sind sie also oberhalb der Tunnel, um sie quasi als menschliche Schutzschilde zu nutzen. Deshalb sind in den vergangenen Tagen, die Menschen machen sich hier Sorgen in Israel, auch viele, vor allem Angehörige der Geiseln, hier auf die Straße gegangen und protestieren eben gegen diese Offensive in Gazastadt.
Ihr berichtet uns ja schon die ganzen Tage sehr intensiv über die Entwicklung, auch über die Reaktionen. Ägypten zum Beispiel bezeichnet Israel zum ersten Mal seit 1977 wieder als Feind. Wir sprechen gleich auch noch ausführlich über die angedachten EU-Sanktionen. Wer erreicht Netanjahus Regierung noch? Also welche Argumente, welche politischen Kräfte, welche Szenarien oder welche Drohungen?
Ich mache es einfach. Ich glaube, der Einzige, der tatsächlich Einfluss hat auf das Handeln der Regierung Netanjahu, ist US-Präsident Trump. Aber auch den stößt Netanjahu immer mal wieder vor den Kopf. Die Handelsvergünstigungen, die die EU-Kommission ja aussetzen möchte, dazu hat Netanjahu beispielsweise schon vorab gesagt, das wird sein Land nicht so hart treffen. Das hat er heruntergespielt. Also der geht da seinen Kurs, Netanjahu und seine Regierung. Und tatsächlich der Einzige, der Einfluss hat auf das Handeln, ist US-Präsident Trump.
Soweit die Einschätzung von Jörg Poppendiek, Korrespondent in Tel Aviv. Nach dem Beginn der israelischen Bodenoffensive in Gazastadt und angesichts der humanitären Lage im Gazastreifen, wir haben es gerade gehört, will die EU-Kommission Israel ja mit Sanktionen belegen. Zölle zum Beispiel. Die Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen hat dazu heute ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Ob die Mitgliedstaaten die Sanktionen dann mehrheitlich unterstützen, das ist noch offen. Helga Schmidt berichtet uns aus Brüssel. Normalerweise lässt Kaja Kallas sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Außenbeauftragte der EU hat ihre Gefühle unter Kontrolle. Und wenn sie ans Mikrofon geht, dann klingt das, was sie sagt, immer sachlich und nüchtern. Heute war das für einen kurzen Moment anders, als ein Journalist sie mit dem Vorwurf konfrontierte, die EU tue zu wenig gegen die humanitäre Krise in Gaza.
That's not true. We have been the most active actors on the international sphere on this fight.
Das sei einfach nicht wahr, so wies die Außenbeauftragte den Journalisten zurück und zählte auf, was die EU seit Monaten tut, mehr als alle anderen internationalen Akteure Tag für Tag. Mit den neuen Strafmaßnahmen will die EU-Kommission den Druck auf die Regierung Netanyahu erhöhen, in Gaza die Menschenrechte einzuhalten. Israel soll künftig nicht mehr in den Genuss von Handelserleichterungen kommen. Konkret sollen für rund ein Drittel der importierten Waren aus Israel in Zukunft Zölle fällig werden. Vor allem für Gemüse, Obst und andere landwirtschaftliche Produkte.
I want to be very clear. The aim is not to punish Israel. The aim is to improve the humanitarian situation in Gaza.
Dabei geht es der EU-Kommission nicht darum, Israel zu strafen, das stellte Kaja Kallas klar. Aber man will den Druck auf die Regierung Netanyahu ausüben mit dem Ziel, dass er die Lage der Menschen in Gaza verbessert. Den direkten Schaden der Aufkündigung von Handelserleichterungen für Israels Wirtschaft beziffert die EU-Kommission mit rund 220 Millionen Euro pro Jahr. Eine überschaubare Summe. Aber die Aufhebung des Handelsabkommens hätte trotzdem eine hohe symbolische Bedeutung. Darauf weisen Experten in der Kommission hin, weil ähnliche Strafen bisher nur gegen Unrechtsregime wie Syrien unter der Assad-Herrschaft verhängt wurden.
I think that here we are talking not only about the trade and not only about the numbers. I would say the whole context of.
Wir reden hier nicht nur über Handel und Zahlen, das machte der für Außenhandel zuständige EU-Kommissar Šefčovič klar. Er spricht von einer politischen Warnung an die israelische Regierung. Ob es dazu kommt, ist aber noch ungewiss und hängt auch von der Haltung der Bundesregierung ab. Nötig wäre die qualifizierte Mehrheit der Mitgliedsländer. Sie müssen zusammen 65% der europäischen Bevölkerung ausmachen und eine solche Mehrheit kann ohne Deutschland kaum zustande kommen. Zumal auch andere Länder vorsichtig sind, wenn es um Sanktionen gegen Israel geht. Ungarn und Österreich zum Beispiel, Tschechien und die Slowakei. Auch die Haltung von Italien ist noch ungewiss. Neben höheren Zöllen schlägt die EU-Kommission auch neue Strafmaßnahmen vor. Gegen zwei rechtsextreme Minister in der israelischen Regierung, außerdem gegen mehrere gewalttätig gewordene israelische Siedler und auf der anderen Seite auch gegen führende Mitglieder der Terrororganisation Hamas.
Diese qualifizierte Mehrheit mit den Sanktionen im EU-Rat beschlossen werden können, war bei Helga Schmidt gerade schon Thema. Und deshalb ist eben auch die Stimme Deutschlands, dem bevölkerungsreichsten Land in der Europäischen Union, so wichtig. Aber Berlin hat sich bislang gegen die Maßnahmen ausgesprochen. Und zur aktuellen Sanktionsrunde heißt es, die Bundesregierung habe sich da noch keine abschließende Meinung gebildet. In Europa wächst deshalb doch auch der Unmut über Deutschland. Ein Land, das ja auch aus der Verpflichtung zur Vergangenheit heraus handelt, wie es handelt. Wie isoliert ist Deutschland? Das kommentiert jetzt Andreas Meyer-Feist aus dem ARD-Studio Brüssel.
NDR Info. Die Meinung.
Die EU-Kommission will in der Israel-Politik Zeichen setzen, aber die roten Linien in den Mitgliedsländern haben sich nicht verändert, weil die EU-Staaten nicht auf eine Linie zu bringen sind. Das führt zu inneren Widersprüchen und zu Kompromissen. Ein Beispiel dafür ist der Plan der EU-Kommission, Handelszugeständnisse an Israel auszusetzen. Das bedeutet, Zollvorteile könnten wegfallen, falls dafür eine qualifizierte Mehrheit im Rat zustande kommt. Dort also, wo die 27 EU-Länder das Sagen haben. Ein Einfuhrverbot für Waren aus den besetzten Gebieten und den Siedlungen ist dadurch aber nicht zu erreichen. Denn hier würde es sich nicht um bloße Änderungen an einem Partnerschaftsabkommen handeln, sondern um Sanktionen. Und die hierfür nötige Einstimmigkeit im Rat ist nach wie vor nicht gewährleistet. Das gilt am Ende auch für den Plan, bestimmte Politiker oder gewalttätige Siedler zu sanktionieren. Ebenso kompliziert verhält es sich mit der Frage, ob Israel von Rüstungslieferungen abgeschnitten werden kann. Die Antwort lautet nein, denn bei Waffen und Dingen, die militärisch genutzt werden können, gelten wiederum andere Regeln. Die EU-Kommission muss sich also zwangsläufig auf die Dinge beschränken, bei denen eine ausschließliche Zuständigkeit zweifelsfrei vorhanden ist. Und das ist im Fall Israel wenig. Interessant in diesem Zusammenhang jedoch, wie die EU-Kommission mit der anderen Seite umgeht. Die Palästinenserbehörde soll finanziell weiter gestärkt werden, unter anderem mit einer Geberkonferenz, in der es unter direkter Einbeziehung der Golfstaaten nicht nur um Geld gehen kann. Die EU stärkt damit die Idee eines Staates Palästina. Und Brüssel als bisher schon größter Geldgeber sieht sich bei der künftigen finanziellen Ausgestaltung in der Führungsrolle. Am Ende ist das ein wichtiger Punkt, wenn eine Zwei-Staaten-Lösung weiterhin die politische Präferenz ist. Die israelische Regierung zu beeinflussen, ist mit den gegebenen Mitteln schwer. Aber niemand sollte so weit gehen, stattdessen die israelische Bevölkerung zu bestrafen. Das Ausladen eines israelischen Künstlers, das Boykottieren eines Song-Contests, so etwas geht nicht. Schon gar nicht unter dem Vorwand möglicher Proteste und Störungen. Am Ende wirkt das unehrlich. Denn hier kommen keine Gewalttäter, sondern friedliche Menschen zusammen, die nichts dafür können, was ihre Regierung macht.
Wie isoliert ist Deutschland, wenn die EU Israel sanktionieren will? Die Meinung dazu von Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Ein großes Thema des Tages heute ist dieser fulminante Besuch des US-Präsidenten in London bei König Charles. In Großbritannien entscheidet ja die Regierung, wen der Monarch zum Staatsbesuch einlädt. Die Royals müssen dann Gastgeber sein, ob sie wollen oder nicht. Und das hat man auch keiner Miene heute ansehen können, wie sie über diesen amerikanischen Gast denken im Königshaus. Donald Trump und Melania, seine First Lady, erleben das berühmte Pomp and Circumstance in London mit einer Parade, mit einer Kutschfahrt, mit einem Staatsbankett heute Abend. Heute wurden sie auch vom Prinzenpaar und später von King Charles schon im Schloss Windsor willkommen geheißen. Christoph Prössl ist unser Korrespondent und hat all das schon beobachtet den Tag über. Ich konnte ihn sprechen und wollte wissen, to flatter ist ja das englische Wort. Das klingt genauso schön und passend. Man schmeichelt Trump. Wie kommt das an?
Ja, ich glaube, das kommt an. Man hat Trump heute schon gesehen, wie er diesen Besuch genießt, sei es in dem Moment, an dem er beispielsweise an den Soldatinnen und Soldaten der Ehrengarde vorbeigegangen ist, dort mit dem König im Gespräch war. Es gab andere Momente, am Nachmittag beispielsweise sind Fotos veröffentlicht worden, wie der König und Donald Trump durch den Green Drawing Room gehen. Das ist also ein Raum, der mit grüner Tapete verhangen ist und dort waren Ausstellungsstücke zu bewundern. Beispielsweise ein Foto von Ronald Reagan, dem ehemaligen US-Präsidenten, wie der mit der Queen ausreitet. 1982 war das. Also man hat dort, glaube ich, eine gute Zeit miteinander gehabt. Und das war im Gesicht des US-Präsidenten wirklich abzulesen.
Diese beiden Männer, der umweltbewusste König, der Drill-Baby-Drill-Präsident, die sind ja denkbar unterschiedlich. Aber geht es jetzt überhaupt um Trennendes in diesem kurzen Aufenthalt, um schwierige Themen bei diesem Besuch?
Ich bin natürlich nicht dabei bei den Gesprächen, aber was man immer wieder hört aus solchen Begegnungen ist, dass da natürlich Gemeinsamkeiten unterstrichen werden, aber dass eben auch den Raum gibt, um Trennendes hervorzuheben, also die eigene Position hervorzuheben und so auch ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, darum geht es bei einem solchen Besuch, möglicherweise auch Verständnis für die eigene Position zu bekommen. Und das kann sehr politisch sein, aber ich glaube, das kann auch sehr persönlich sein, wie beispielsweise bei der Frage, wie man es mit der Ökologie hält, die ja dem König sehr wichtig ist.
König Charles ist erstmal nur Gastgeber, eingeladen hat Keir Starmer, der Premier. Was erwartet sich denn die Regierung von Keir Starmer von diesem zweiten Staatsbesuch ja schon von Trump in Großbritannien?
Die Idee war schon, mit einem wichtigen Partner, dem wichtigsten Handelspartner und wahrscheinlich auch dem wichtigsten politischen Partner, gute Beziehungen weiter pflegen zu können. Und im Februar, als diese Einladung ausgesprochen worden ist, da war eben auch ersichtlich, da drohen Handelszölle. Das hat man halbwegs abräumen können, zumindest bessere Konditionen für die britische Wirtschaft aushandeln können als andere Länder in der Welt. Aber es geht jetzt eben auch darum, außenpolitische Themen zu besprechen. Ukraine, Gaza, NATO-Bündnis, also die USA in diesem Bündnis zu halten. Aber es geht eben auch um Wirtschaft. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal sehr deutlich geworden bei diesem Besuch, dass die Vertreter von zahlreichen Tech-Konzernen aus den USA Milliardeninvestitionen angekündigt haben, Geld mitgebracht haben. Es geht darum, Großbritannien auszubauen zu einem Standort für künstliche Intelligenz. Es geht darum, Projekte hier zu finanzieren, Datenzentren. Das ist auch ein sehr bedeutender Schritt für diese Regierung.
Und dennoch freut sich nicht jeder über diesen Besuch. Im Netz sieht man ja schon ganz kreative Proteste gegen Donald Trumps Aufenthalt, Plakate im Bushäuschen, riesige Transparente. Und kurz nach US-Präsident Trumps Landung haben Demonstranten auch Aufnahmen und seinen Brief an den Sexualstraftäter Epstein auf Schloss Windsor projiziert. Dazu auch Proteste in der City in London. Wie ist das bis jetzt alles gelaufen?
Bis jetzt ruhig. Es gibt etwa 5000 Protestierende in Zentral-London. Das ist natürlich eine vergleichbar eher kleine Menge von Menschen, die da zusammenkommt. Die Plakate, die man dort lesen kann, da steht drauf "We hate fascists", also wir hassen Faschisten, oder "Migrants welcome", die Migranten sind willkommen, "No to racism". Also es sind viele politische Forderungen zu sehen, die so ein bisschen dokumentieren, warum die Menschen auf die Straße gehen. Bislang, wie gesagt, friedlich. Aber die Proteste laufen noch bis in den frühen Abend hinein. Und wir haben ja auch in der Nacht gesehen, dass es dann auch Überraschungen geben kann. Also andere Formen des Protestes. Und deswegen hat ja mutmaßlich auch die Regierung und das Königshaus entschieden, diesen Besuch in Windsor stattfinden zu lassen, fernab von London, weil es dort einfach übersichtlicher ist und man die Proteste nicht sieht.
Und dort darf Donald Trump sich königlich fühlen beim Staatsbesuch in England, beobachtet von unserem Korrespondenten Christoph Prössl. In der Corona-Zeit, da gab es ein Medikament zur Covid-19-Behandlung, Paxlovid, das die Bundesregierung während der Pandemie gekauft hatte, hunderte Millionen Euro dafür ausgegeben hatte, um die Bevölkerung damit eben einzudecken. Aber nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gibt es Hinweise, dass einzelne Apotheker mit genau diesem Mittel illegale Geschäfte gemacht haben, und zwar auf dem chinesischen Schwarzmarkt. Sie haben das Mittel verkauft, denn dort lockten Mondpreise, weil hier wurde es ohne Zuzahlung an die Patienten gegeben. Birte Sönnigsen zur Recherche.
Es ist kurz nach Weihnachten 2021.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die Omikron-Variante beschäftigt das Land.
Die verschärften Corona-Regeln gelten von heute an in ganz Deutschland.
Zur gleichen Zeit kündigt der damalige SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach an, dass die Bundesregierung 1 Million Packungen Paxlovid kaufen will. Ein Corona-Medikament des US-Pharma-Riesen Pfizer. Hunderte Millionen Euro gibt die Regierung dafür aus. Lauterbach ist überzeugt von der Wirkung des Medikaments. Er empfiehlt es dem damaligen Kanzler Olaf Scholz, als dieser sich mit Corona infiziert. Doch trotz Lauterbachs Werbeversuchen bleibt die Nachfrage eher mau. Ärztinnen und Ärzte verschreiben es selten. Einzelne Apotheken haben allerdings statt bis zu 30 Packungen im Jahr 1000 oder gar rund 10.000 geordert. Auffällig viel. So viel, dass sich die Beamten im Gesundheitsministerium offenbar darüber wunderten. 2023 stellte das Bundesgesundheitsministerium Strafanzeigen gegen Apotheken in ganz Deutschland. Das Besondere bei Paxlovid war, dass die Apotheken das Medikament nicht kaufen mussten, sondern gratis geliefert bekamen, bezahlt durch die Bundesregierung. Inzwischen wurden erste Urteile gesprochen. Apotheker in Berlin und Baden-Baden wurden zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt. Viele der Verfahren laufen noch. Unklar blieb aber bisher, wo tausende Packungen Paxlovid am Ende gelandet sind. Die meisten Staatsanwaltschaften begnügten sich damit, den betroffenen Apothekern nachzuweisen, dass sie das Medikament illegal weiterverkauft haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wollte hingegen wissen, was mit den Medikamenten passiert ist. Auf Anfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung schreibt der Sprecher der Staatsanwaltschaft:
Aus der Gesamtschau aller hier geführter Verfahren im Paxlovid-Komplex kann gesagt werden, dass die Arzneimittel vielfach nach China exportiert wurden.
Als Ende 2022 in China eine große Infektionswelle durchs Land rollte, bestellten einzelne Apotheken in Deutschland riesige Mengen Paxlovid. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete damals, dass Chinesen auf dem Schwarzmarkt 1.500 Dollar für eine Packung gezahlt haben. Nach Ansicht der Frankfurter Staatsanwaltschaft war das ein Geschäft, das sich einige deutsche Apotheker offenbar nicht entgehen lassen wollten. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hatte gegen mehrere Apotheken ermittelt. In einem weiteren Fall erhebt sie nun Anklage gegen einen Apotheker aus der Frankfurter Innenstadt. Er soll eine außergewöhnlich große Menge an Paxlovid bestellt haben, im Wert von rund 6 Millionen Euro. Er selbst hat nichts dafür bezahlt, soll die Ware aber für eine 250.000 Euro illegal an Privatkunden im In- und Ausland weiterverkauft haben. Ex-Minister Lauterbach sagt heute im Gespräch mit WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, ein derart unehrenhaftes Verhalten von Apothekern hätte er nie für möglich gehalten.
Soweit Birte Sönnigsen. Und mit dieser Recherche vom NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung enden auch unsere Themen des Tages heute an diesem Mittwoch, der 17. September.